Mündliches Gebet ist sehr wichtig, darf nicht fehlen. Aber das mündliche Gebet, wie wir es alle kennen, ist oft eben behaftet mit sehr viel Zerstreuungen, mit sehr viel Routinen. Und wenn es nur zum Geplapper wird, dann hat es nicht viel Kraft. Deswegen ist ganz wichtig, wirklich dieses Gebet der Reinigung immer wieder zu suchen und so unsere Götzen zu erkennen und dann Jesus zu bitten um Reinigung von diesen Götzen, wie es im Katechismus unter der Nummer 2729 heißt. Eine Zerstreuung offenbart uns, woran wir hängen. Sich dessen demütig vor Gott bewusst werden, weckt unsere Liebe, die ihm nichts vorzieht, wenn wir ihm entschlossen unser Herz schenken, damit er es reinige. Hier ist der Ort des Kampfes und der Entscheidung, welchem Herrn wir dienen wollen. Das Gebet der Reinigung. Wie gesagt, eine ganz große Hilfe sind die Zerstreuungen, die wir ganz besonders bei der Anbetung entdecken können. Wenn wir ganz still einfach vor Jesus sitzen, auf Jesus schauen, können wir fast auf die Uhr schauen, wie lang bin ich bei Jesus und wie schnell, zack, bin ich weg. Und wo bin ich dann? Ich bin dort, woran mein Herz hängt. Sehr schön hat es auch Papst Franziskus gesagt in einer seiner Predigten vom 14. April. Ich lese es kurz vor, seine Worte. Du, ich, beten wir den Herrn an. Gehen wir zu Gott nur, um zu bitten, zu danken? Oder gehen wir auch zu ihm, um ihn anzubeten? Was bedeutet denn, Gott anzubeten? Es bedeutet zu lernen, wie wir bei ihm verweilen und innehalten können, um mit ihm zu sprechen und dabei zu spüren, dass seine Gegenwart die wahrste, beste und wichtigste aller ist. Jeder von uns hat in seinem Leben bewusst und vielleicht manchmal unbewusst eine ganz genaue Reihenfolge der Dinge, die er für mehr oder weniger wichtig hält. Den Herrn anzubeten bedeutet, ihm den Platz zu geben, der ihm gebührt. Den Herrn anzubeten bedeutet, zu sagen und zu glauben, aber nicht nur mit Worten, dass er allein wirklich unser Leben lenkt. Den Herrn anzubeten bedeutet, dass wir vor ihm die Überzeugung gewinnen, dass er der einzige Gott, der Gott unseres Lebens, der Gott unserer Geschichte ist. Uns der vielen kleinen und großen Götzen zu entäußern, die wir haben und zu denen wir Zuflucht nehmen, in denen wir unsere Sicherheit suchen und diese häufig auf sie setzen. Es sind Götzen, die wir oft gut versteckt halten. Es kann Ehrgeiz sein, Karrieremacherei, Freude am Erfolg, sich selbst ins Zentrum zu setzen, die Neigung, sich gegen andere durchzusetzen, die Anmaßung, die einzigen Herren unseres Lebens zu sein oder irgendeine Sünde, an der wir hängen und vieles andere. Anbetung, Gebet der Reinigung. Wir glauben ganz fest, dass der Segen Gottes wirklich wirkt. Wir als Priester merken es ja immer wieder, wenn wir die Natur segnen, es wirkt. Schlechtes Wort, es funktioniert. Wenn ich zum Beispiel das Wetter segne, das Gewitter segne, auf einen Schlag hört es auf. Wenn es hagelt, ich segne den Hagel, auf einen Schlag hört es auf. Ich segne die Überschwemmung, die Flutwelle, auf einen Schlag bleibt sie stehen. Ich segne die Rattenplage, und auf einen Schlag packen die Ratten die Koffer und gehen weg, ist es immer wieder schön, die Natur gehorcht sofort ihren Schöpfer. Und was ist bei Menschen? Wir segnen, 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 segnen und es tut sich nichts oder kaum was. Und es dauert Jahrzehnte, vielleicht nochmal ein Jahrzehnt, nochmal ein Jahrzehnt, bis es sich etwas tut und der Mensch sich ändert. Warum? Weil die Natur hat keinen freien Willen. Die Natur ordnet sich Gott sofort unter. Der Mensch dagegen nicht, er hat seinen freien Willen. Er kann zu Gott sein Nein sagen, sein Nein entgegenschleudern und das macht er mit seinen vielen Götzen. Das machen auch wir mit unseren Götzen. Und dann beten wir, erwarten den Segen, es kommt nichts. Und beten, 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 tut sich nichts. Und so ist dieses Gebet der Reinigung unwahrscheinlich wichtig, auch besser ausgedrückt, die Anbetung, auf den Herrn zu schauen und wirklich fragen, ist er wirklich der Herr meines Lebens? Hat er wirklich das Sagen in meinem Leben? Ist er wirklich der Herr? Oder ist der Herr irgendwas anderes? Ist der Herr eigentlich mein eigenes Ich? Dieses fette, dicke Ich, was hier sitzt und das ganze Leben muss um dieses Ich kreisen. Ich, 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 ich bin der Wichtigste. Sonst gibt es nichts Wichtigeres. Meine Gefühle, mein Willen, meine Bedürfnisse, alles andere interessiert mich nicht. Was sind meine Götzen? Wie gesagt, entweder wenn wir in der Stille vor den Herrn sitzen, wirklich mal alle mündlichen Gebete wagen, auf der Seite zu lassen. Wir werden dann sofort unruhig, wenn wir nicht irgendwas plappern oder reden oder sonst was, mündliche Gebete, wenn wir denken, wir tun ja nichts. Aber es ist ganz wichtig, auch diese Zeit der Anbetung sich zu nehmen, nur vor dem Herrn zu sein, ganz still werden und schauen, was kommt dann alles hoch, welche Götzen melden sich. Oder eine zweite Möglichkeit, beim Rosenkranz ein Papier auf die Seite vor sich zu haben. Und dann einfach, wenn ich merke, ich war zerstreut, wo war ich jetzt schon wieder? Aufnotieren. Wie wir es vom Katechismus gehört haben, wir können dann erkennen, an was wir hängen, was für uns wichtig ist, wo unsere Sorgen sind. Wir wissen selbst, die Sorgen sind wie dieses Dornengestrüpp, die Gegenwart Jesu in uns ersticken. Und so kann es eben sein, dass wir 1000 Rosenkränze beten, aber kann nicht als Christen leben. Dass wir eine schöne Nacht verbringen und kommen als aggressive und ärgerliche und zornige Menschen nach Hause und wollen die böse Welt verteufeln und niedermachen, weil wir mit dem Herzen eigentlich gar nicht beim Herrn waren. Deswegen die Anbetung, die Zeit der Stille. Das Achten auf die Zerstreuung ist unwahrscheinlich wichtig. Wo sind meine Götzen? Ich sage, es gibt viele Götzen in unserem Leben. Ehrgeiz, Karrieremacherei, Freude am Erfolg sogar, sich selbst ins Zentrum zu setzen, die Neigung, sich gegen andere durchzusetzen, die Anmaßung, die einzigen Herren unseres Lebens zu sein, irgendeine Sünde, an der wir hängen. Ich möchte jetzt nur aus meinem eigenen Leben ein paar Beispiele herausholen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Ich weiß, es ist nur ein ganz kleiner Teil. Jeder wird dann selber in der Anbetung im Gebet erfahren, wo er noch etwas Jesus abgeben darf, wo er noch Heilung und Reinigung braucht. Das Erste, mit dem ich anfangen will, ist die Angst. Wir wissen, durch die Angst ist nicht Jesus unser Herr. Durch die Angst tun wir viele Dinge nicht, wir haben ja Angst. Selbst wenn wir wissen, Jesus will das eigentlich von uns, verhindert die Angst, dass ich es tue. Dieser Götze der Angst. Mit dieser Angst habe ich jahrzehntelang zu tun gehabt. Jahrzehntelang hat die Angst eigentlich auch mein Leben mitbestimmt. Es war auffällig bei mir schon als kleines Kind. Und sie haben so ein längeres Elternhaus. In der Mitte war das Esszimmer, auf der einen Seite die Schlafzimmer, auf der anderen Seite das Wohnzimmer, wo die Familie sich aufgehalten hat. Und so habe ich es erlebt, wenn fremde Gäste da waren, in der Mitte in diesem Esszimmer und gesprochen haben mit den Eltern. Ich habe nicht den Mut gehabt, durch das Esszimmer auf die andere Seite zu gehen. Ich habe furchtbare Angst gehabt. Ich wusste nicht, vor was. Aber ich wollte unbedingt bei der Familie sein, drüben im Wohnzimmer. So musste ich halt warten, bis irgendein Geschwisterchen vielleicht gerade gekommen ist, um im Keller Getränke zu holen oder sonst was. Dann bin ich ganz schnell mit dem Geschwisterchen durch. So ging es immer mit dem Zweiten. Dann im Leben ging es dann so weiter. Zum Glück hat Gott uns als mich als Zwilling in diese Welt geschickt. So habe ich immer diesen Zweiten gehabt. Aber mein Zwillingsbruder war genauso mutig wie ich, das heißt genauso ängstlich. Uns hat einer versucht, den anderen vorzuschieben und irgendwie haben wir es geschafft. Aber meistens mit Ärger, weil niemand wollte und jeder wollte, dass der andere vorangeht. Und so ging es dann auch später auf Missionseinsätzen, wo ich auch nicht mutig war, wo ich immer andere gebraucht habe, die mit mir gefahren sind. Sicher, jetzt fährt Bruder Edward mit mir heute, aber es gab jetzt auch die anderen Male, wo ich alleine gewesen bin. Also Jesus hat mich befreit, von dieser Angst befreit. Und jetzt möchte ich kurz erzählen, wie das geschehen ist. Das Erste, was ganz wichtig ist, wir müssen immer entdecken, wo das Negative in unserem Leben Macht bekommen hat. Wo hat die Angst in meinem Leben diesen Platz bekommen, der eigentlich Jesus gebührt? Bei mir ging das ganz, ganz, ganz weit zurück. Und dank von einem Vortrag, sogar von einem Buch, wo ich es dann gelesen habe, habe ich es entdecken dürfen. Es ging zurück bei mir bis in die Geburtsstunde. Meine Geburtsstunde war eben so, dass sie mit vielen Ängsten verbunden war. Schon allein dadurch, dass damals vor einigen Jahrzehnten die Ärzte noch nicht die Apparate gehabt haben, um zu sagen, jetzt kommen Zwillinge. Meine Mama hat gewusst, es kommt ein Riesenbaby. Dann hat sie sicher schon furchtbare Angst gehabt vor dieser Geburt. Vielleicht war das auch der Grund, warum wir 2 Wochen nach dem Geburtstermin immer noch nicht auf der Welt waren. Also mal die Angst der Mama. Dann an dem Tag unserer Geburt war meine Mama auf dem Korridor von diesem Krankenhaus und da muss eine Person gewesen sein, die meine Mama angegriffen hat. Das heißt eine Verrückte, eine Wahnsinnige. Manche meinen sogar eine Besessene, die Flüche ausgestoßen hat. Auf jeden Fall hat meine Mama einen Schock bekommen. Also wirklich einen großen Zustand der Angst. Und dieser Schock hat die Wehen ausgelöst. Jetzt kann man sich vorstellen, das Baby kriegt alles mit. Es fühlt sich bei der Mama im Mutterschoß glücklich und zufrieden. Plötzlich merkt sie, ja, es ist was Schlimmes da draußen. Hilfe, da ist irgendwas Gefährliches. Die Mama wird angegriffen und jetzt heißt, und jetzt raus mit dir. Was macht das Baby? Sagt, nein, ich habe Angst, ich bleibe drinnen. Ich wollte nicht raus, wollte nicht auf diese Welt. Was machen die lieben Ärzte? Mit aller Kraft, mit aller Gewalt ziehen sie das Baby raus. So war es bei mir auch. Mit Maschinen und was weiß ich, mit Zangen haben sie mich dann rausgezogen. Ich habe mich total gewehrt. Mit dem Ergebnis, dass die Mama fast gestorben wäre bei der Geburt. Aber zum Glück haben die Ärzte mich rausgezogen mit Gewalt, weil dann kam ja noch mein Zwillingsbruder, weil wenn es länger gedauert hätte, wäre wahrscheinlich schon im Himmel. Also musste es so sein. Auf jeden Fall war diese Angst da und ich durfte dann später entdecken, gerade durch einen Vortrag, dass dieser Augenblick bei mir eben verursacht hat, dass diese furchtbaren, unbestimmbaren Ängste in mir waren. Und jetzt die Frage, wie kriege ich diese Ängste los? Wie schaffe ich es, dass Jesus wirklich der Herr in meinem Leben ist, dass Jesus mein Leben leiten kann und nicht diese Angst? Dieser christliche Psychologe hat dann sehr schön auch aufgezeigt, wie man diese Ängste losbekommt. Und es ging dann so, dass er eben empfohlen hat, diesen Augenblick der Angst, bei mir war es die Geburtsstunde, bei ihnen können es andere Augenblicke des Lebens gewesen sein, vielleicht auch des Missbrauchs oder sonst etwas Furchtbares. Es gilt hier die Regel, diesen Augenblick, der im Unterbewusstsein ganz stark in mir da ist und mein Leben blockiert und die Ängste hervorruft, nochmal durchzuleben. Wie gesagt, dieses Erlebnis, dieses furchtbare Erlebnis ist im Menschen drin, im Unterbewusstsein und blockiert das ganze Leben. Also nochmal zurück. Nochmal diese Schublade aufmachen wo das drinnen steckt, was wir ganz verdrängt haben, an das wir nicht zurückdenken wollen. Herr, aufmachen diese Schublade und nochmal herausholen, diesen Augenblick, der ganz tief in uns drinnen ist. Es ist interessant manchmal, wenn man zurückdenkt an diese furchtbaren Augenblicke, wir wissen manche Dinge bis auf den letzten Punkt. So konkret ist es in uns drinnen und verursacht dann die Blockaden, verursacht die Ängste. Also mit Jesus nochmal zurück in die Vergangenheit. Zuerst das Gebet zum Heiligen Geist. Heiliger Geist, lass mich diesen Augenblick noch einmal durchleben mit Jesus. So habe ich es gebetet in der Kapelle und der Heilige Geist hat mir wirklich diese Gnade geschenkt. Es kam voll in mir hoch, diese furchtbare Angst der Geburtsstunde. Und auch die seltsamen Worte, die man sonst nicht verstehen kann, ich will nicht raus, ich will nicht raus. Und ich habe furchtbar geschwitzt, furchtbare Ängste bekommen. Als ich das gemerkt habe, habe ich gesagt, so Jesus, komm du jetzt zu mir. Komm du jetzt in diesen Raum des Krankenhauses, nimm du mich jetzt in deine Arme, in deine schützenden Arme. Und so habe ich gebetet und plötzlich auf einen Schlag fällt die ganze Angst von mir ab und es beginnt ein neues Gebet, das dann auch stundenlang angehalten hat. Ich habe keine Angst mehr, ich gehe. Ich habe keine Angst mehr, ich gehe. Ich habe keine Angst mehr, ich gehe. Ganze Zeit hat sich das automatisch in meinem Kopf dann wiederholt. An dem Abend bin ich dann in eine fremde Pfarrei gefahren. Normalerweise habe ich immer Angst gehabt, immer die anderen vorgeschoben. Du musst jetzt zu dem fremden Pfarrer gehen, du musst klingeln bei dem Pfarrhaus. Wer weiß, was aus dieser unbekannten Türe heraustritt. Zum ersten Mal war ich der Erste, der geklingelt hat und der ohne Angst den ersten Schritt gemacht hat. Und mit diesem Augenblick war auch diese ganze Angst weg. Wie gesagt, bis zu diesem Augenblick musste ich einen Begleiter haben, einen zweiten. Ab diesem Augenblick habe ich gemerkt, diese wunderbare Entdeckung, ich kann auch alleine gehen. Ich habe keine Angst mehr. So, das erste Wunderbare, ja, wie bekomme ich diese Ängste los? Ich habe es dann auch anderen gesagt und die haben ähnliche wunderbare Erfahrungen gemacht. Mit Jesus noch einmal die Vergangenheit durchzuleben. Wie gesagt, nochmal ganz genau, aber es muss in der Stille sein und muss dann auch in diesem Augenblick die Möglichkeit sein zu weinen, wenn dieser Schmerz ganz hoch kommt, besonders wenn es um Missbrauch geht. Und es sollte wirklich eine Umgebung sein, wo ich nicht gestört werde. Wo ich dann nicht plötzlich weggerissen werde. Das ist ein ganz delikater, wichtiger Augenblick. Und dann natürlich, wenn mit diesem Augenblick des Schmerzes auch Schuld von anderen Menschen verbunden ist, ist es auch ganz wichtig, nachdem ich spüre, dass Jesus mich geheilt hat, befreit hat von diesem Götzen der Angst, dass ich dann auch die Vergebung ausspreche. Dass ich sage an Jesus, wenn ich jetzt in deinen Armen so geborgen bin, vergebe ich jetzt diesem Menschen, der mir das Böse angetan hat. Segne ihn. Schenke ihm neues Leben im Heiligen Geist. Sagt hier, die erste Begebenheit in meinem Leben. Möchte ich zur zweiten Gegebenheit kommen, möchte ich vielleicht nennen jetzt Götze der Esoterik. Ist immer gut, wenn man selber Dinge erlebt, dann kann man andere besser verstehen und anderen helfen. Der Götze der Esoterik. Wie gesagt, ich habe jahrelang immer wieder ganz stark diese Glaubenserfahrung gemacht. Jesus ist mein Herr, Jesus ist mein Heiland. Wenn ich segne und bete, geschehen Wunder, durfte ich immer wieder erfahren. Und trotzdem ist es dann geschehen, dass in unserem Kloster damals in Polen der Pfarrer eine Frau geschickt hat, die so ein Wunderinstrument hatte. So vom Pfarrer geschickt, wie könnte es dann besser sein? Und diese Frau hatte einen Computer. Und dieser Computer ist eine ganz neue Entdeckung aus Russland oder was weiß ich, was sie damals erzählt hat, hätte diese Möglichkeit, eben durch solche Verbindungen, durch solche Kabel und durch Kupferplatten, auf die man drauf treten muss, und Kupferstäbe, die man in die Hände nimmt, dann herauszukriegen, was für Krankheiten man hat. Und kein Problem, der Computer wird dann auch sofort sagen, was die Heilmittel sind. so richtig esoterisch, aber das weiß man dann erst nachher, wenn man hineingefallen ist in das Loch. Ich habe natürlich gesagt, ich brauche es nicht, ich bin gesund, mir geht's gut und Jesus hilft mir, Jesus macht alles gut, aber gut, wie halt so ist, man wird leicht überredet, ja, schau, probier es aus, vielleicht fehlt dir doch irgendwas, was du nicht weißt, also die Neugierde oder die Sorge um die Zukunft, der Gesundheit, auch das ein Götze, Gesundheit über alles, wichtiger wie Gott. Also gut, ich habe mich dann doch verleiten lassen, aber dachte ja, wer weiß, beten ist doch besser, auch wenn ich schon diese Kupferstäbe jetzt in der Hand halte und auf den Kupferplatten stehe, bete ich halt, wer weiß, ja, besser ist sich zum Schützen. Okay, habe ich es gemacht. Das Erste, was von dieser Frau kam, würde jetzt sagen, Esoterikfrau, was machen Sie? Sagt, ja, ich bin viel unterwegs, zu Missionen und so weiter. Kam die Antwort, ja, das werden Sie nicht mehr lange tun, denn Sie sind sehr krank. Also das erste Mal so eine Art Verwünschung, Festlegung. Okay, bin sehr krank. Und tatsächlich hat der Computer dann alles Mögliche ausgespuckt, was mir alles fehlen würde, was alles krank ist. Und zugleich kam dann auch die ganze Liste der Mittelchen, was man alles jetzt nehmen müsste, um gesund zu werden, um gesund zu sein. Das Komische an der ganzen Sache war, dass ich nachher wirklich krank war, sondern wirklich dieses oder jenes plötzlich gefehlt hat. Und ich muss sagen, so gesund wie damals habe ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nicht gelebt, weil ich habe dann versucht, die verschiedenen Mittelchen zu bekommen, die dazu noch auch etwas teuer waren, auch typisch für die Esoterik. Und ich wollte ja gesund sein und dann habe ich auch angefangen, eben auf die Packung drauf zu schauen, was alles drinnen ist und was nicht drinnen ist, um möglichst gesund zu sein. Es ging wochenlang so und ich war wirklich krank und mir ging es wirklich schlecht. Aber das war noch gar nicht das Schlimmste. Was mir sofort aufgefallen ist, ich konnte nicht mehr beten. Gut, wir haben natürlich unsere Gebetsprogramme gehabt im Kloster. Deswegen ist man automatisch zum Gebet gegangen, zum Routinegebet leider, ja, was beim mündlichen Gebet immer die Gefahr ist. Aber es hat mir keine Freude mehr gemacht. Ich habe es dann sofort gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Bin am gleichen Tag noch zur Beichte gegangen, habe das gebeichtet, aber es hat keine Erleichterung gebracht. Warum bringt die Beichte keine Erleichterung, wenn man es beichtet? Wenn ich zwar gebeichtet habe, dass ich bei dieser Frau gewesen bin, aber auf der anderen Seite habe ich schön brav versucht, die ganzen Mittelchen und Medikamente zu bekommen und einzunehmen, dann war das eine halbherzige Beichte, ohne Reue. Wie kann ich beichten, dass ich das und das gemacht habe und dann nehme ich fleißig die ganzen Dinge ein, die ganzen Heilmittel, die sie mir verschrieben hat. Also habe ich weiterhin am Glauben an dieser Frau festgehalten. Deswegen konnte es auch keine Befreiung geben. Und es hat dann einige Zeit gedauert und erst dann, ich weiß nicht, wie das dann zusammengehängt ist, als jemand eine heilige Messe hat feiern lassen für mich und vielleicht dann mit dem Augenblick, wo ich alles weggeschmissen habe, erst dann habe ich die Befreiung gehabt. So ganz wichtig, wenn wir der Esoterik beichten und haben zu Hause noch die ganzen Schubladen voll mit diesem Zeug und mit diesen Büchern und Vorträgen, ja, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Beichte uns keine Erleichterung schafft. Beichte ist wirklich Umkehr, Reue. Wenn ich der Esoterik beichte, dann heißt es auch, nachher geh nach Hause, nimm einen großen Sack und schmeiß alles rein, was du da noch zu Hause hast, an was du hängst, an was du glaubst. Das heißt eben nicht, ich glaube an Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, sondern heißt eben, ich glaube an die Esoterik und an die Esoterikfrau und an diesen Schamanen und an diesen Geistheiler und ich glaube an all die Mittelchen, die ich von ihnen bekommen habe und die machen mich glücklich und selig. Das ist dann eigentlich das Glaubensbekenntnis. Deswegen ganz wichtig, die Abkehr, die Absage beinhaltet wirklich, sich zu trennen, wirklich mutig alles wegzuwerfen, was mit der Esoterik, mit dem Okkultismus zu tun hat. Gut, Gott hat mir die Befreiung dann geschenkt und das Interessante war, mit diesem Bruch, mit diesem Aufhören dieses Glaubens an diese Dummheiten, an diesen Aberglauben, war die Freude beim Gebet sofort wieder da. Und mir ging es so gut wie zuvor. Ähnliches habe ich dann bei manchen Mitbrüdern erlebt. Hast gemerkt, bei einem Mitbruder, der sehr eifrig gewesen ist, sehr viel gebetet hat, der auch diese Behandlung gemacht hat. Und dann kam er dann zu mir, es war ein Kandidat, und hat er gesagt, ja, weißt du, ich habe keine Freude mehr beim Gebet. Ich glaube, ich habe keine Berufung. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Und weil unser Oberer diesen Bruder sehr geschätzt hat, weil er sehr fleißig war, hat er ihm zwar ziehen lassen, aber ihm die Möglichkeit gegeben, zurückzukommen. Und kaum habe ich dann selber erlebt, was die Ursache der Freudlosigkeit beim Gebet war, habe ich am nächsten Telefonat ihm dann gesagt, du Bruder, weißt du, musst unbedingt kommen, wir müssen das durchtrennen. Dann kam er dann nach einigen Wochen und haben wir das in der Beichte durchtrennt. Und dann war diese Freude sofort wieder da. Und dann, als er dann nach einigen Wochen wieder ganz zurückgekehrt ist in unsere Gemeinschaft, hat er dann gesagt, ja, das war so interessant, auf dem Weg nach Hause, als er vom Kloster weg ist, hat er Schmierereien auf Wänden gesehen, willkommen in der Hölle. Und als er zurückgekommen ist, so wie es Gott so zugelassen hat, hat er andere Schmierereien gesehen, wo drauf stand, ich liebe Jesus und Maria. Also auch hier hat er gesehen, wie Gott einen lenkt und leitet. Also wie gesagt, das ist dieses zweite Beispiel, wenn wir nicht beten können, wenn wir keine Freude im Gebet haben. Sicher, es können viele Ursachen sein. Auf den Grund gehen dieser Sache. Sich überlegen, wann hat das angefangen? Was war das? Ja, mache ich auch gerne, wenn ich bei der Anbetung bin und ich kann nicht beten. Ich habe keine Beziehung zu Jesus, keine lebendige Beziehung zu Jesus. Ich bin überall, aber nicht bei Jesus oder kann nicht beten. Dann ruhig überlegen, wann hat es angefangen? Was war die Ursache? Wo war ich? Bei wem war ich? Was war damals? Es muss nicht jetzt unbedingt Esoterik gewesen sein. Habe ich immer wieder gemerkt, was zum Beispiel uns auch von Jesus trennt, ist die Lieblosigkeit. Wenn irgendein Streit war. Auch das trennt uns von Jesus. Und es ist ganz wichtig, auch hier aufzupassen, weil das ist unser Alltag. Esoterik und so weiter, das kann man wirklich schnell abschließen, aber der Alltag mit all diesen Verletzungen, das können wir nicht abschließen. Das ist unser Alltag, das begleitet uns ständig. Wir wissen, Gott ist die Liebe. Wenn wir in der Liebe, in der Demut bleiben, bleiben wir bei Gott und in Gott. Und wenn wir in die Lieblosigkeit hineinschlittern, verlassen wir Gott. Und wundern uns, dass wir keine Freude mehr haben, nicht mehr beten können und so weiter und so fort. Wir können 1000 Rosenkränze beten, aber wenn wir die Unversöhnlichkeit im Herzen haben, sind unsere Gebete kraftlos. Oder wir können jede Woche in den Beichtstuhl gehen und beichten, vielleicht sogar jeden Tag. Aber wenn ich selber nicht vergebe, sondern unversöhnlich bin, wird mir die Vergebung nicht zuteil. Die Vergebung, immer wieder die Vergebung, immer wieder in der Liebe bleiben, ist so wichtig. Immer wieder, wie es der Dr. Renner so schön gesagt hat, diese Haltung der Vergebung in sich aufbauen. Alle 3 Minuten, symbolisch hat er gesagt, vergeben. Oder wie ich es merke in meinem Leben, immer wieder, wenn ich einen Groll spüre, eine Bitterkeit, sofort vergeben. Ich habe es in den letzten Tagen erlebt, war schon auffällig für mich. Auf unserer Homepage segenskreis.at sind viele Dinge aufgelistet, was die Esoterik betrifft und so weiter und so fort. Und da hat auch eine Kartenlegerin, eine Wahrsagerin dorthin gefunden. Und natürlich hat sie empört geschrieben, ja, wieso soll alles dunkel und schwarz sein? Außerdem glaubt sie an Gott, Gott ist alles, die Natur und so weiter, also Pantheismus. Und sie tut viel Gutes, sie hat Feedback von den Leuten, wie sie den Leuten hilft, durch ihre Kartenlegerei, durch ihre Wahrsagerei und so weiter und so fort. Und mir ist aufgefallen, dass nach diesem E-Mail, nachdem ich es gelesen habe, irgendwas Negatives war. Irgendwie eine Kraftlosigkeit, Schwunglosigkeit, Freudlosigkeit. Als ich dann gemerkt habe, mich 3-mal ganz fest gebetet, im Namen Jesus segne ich diese Person und vergebe ihr. Im Namen Jesus segne ich sie und vergebe. Im Namen Jesus segne ich sie und vergebe ihr. Und ist alles, diese ganze Kraftlosigkeit, auf einen Schlag weg. Immer wieder dieses Segnen und Vergeben. Was macht man, wenn man einen jemand neben sich hat, der einen ständig verletzt? Vielleicht bei euch der Ehepartner oder ein Kind, bei uns vielleicht ein Mitbruder. Auch hier dürfen wir ständig wachsen in der Liebe. Auch hier aufpassen, dass wirklich Jesus, der Herr, in unserem Leben bleibt. Und nicht mein Ich so wichtig wird, dass ich mich ins Zentrum setze und den anderen dann zeige, was ich von ihm denke. So habe ich es auch vor kurzem gehabt bei einem Mitbruder, der mir unwahrscheinlich gekostet hat, weil er mich sehr enttäuscht hat. Und dann zuerst, ich habe sofort natürlich angefangen, ihn zu segnen und vergeben, aber das war so eine tiefe Verletzung, dass es wirklich viel Gebet gebraucht hat. Und zuerst habe ich ganz fromme Wünsche gehabt, die nicht fromm sind, wir kennen sie alle, möge Gott ihm zeigen, ja, dass er falsch gehandelt hat. Möge Gott, so wie im Alten Testament, wie den alten Propheten, wirklich, was weiß ich, geschehen lassen, damit der andere aufwacht und so weiter und zur Besinnung kommt. Hört sich fromm an, ohne fromm zu sein. Können fromme Flüche sein. Flüche sind Flüche. Wie jemand gesagt hat, selbst wenn wir einen frommen Fluch machen, zieht sich Gott zurück und gibt dem Bösen den Bereich, ja, der nicht mehr Gott gehört, den Bereich des Hasses, der Ablehnung, der Feindseligkeit. Und die Flüche wirken, auch wenn sie fromm sind. Gibt keine frommen Flüche. Fluch ist Fluch, Verwünschung ist Verwünschung, Festlegung ist Festlegung. Ich sage zuerst diese Gedanken und ich musste mich ständig gegen diese Gedanken wehren. Nein, natürlich nicht. Gott soll ihn nicht bestrafen oder was weiß ich. Herr, segne ihn, vergebe ihm. So verging eine Nacht. Am Nacht jetzt morgen, wenn ich diesen Mitbruder sehe, wie soll ich jetzt reagieren? Ich bin der Obere, ich muss ihm irgendwas sagen. So geht es nicht oder was weiß ich. Vielleicht ihn zusammenschimpfen und so weiter und so fort. Dann kam mir dann beim Morgengebet, zuerst kam mir der Gedanke, okay, ich werde ihn schimpfen, ja. Da kam mir der Gedanke, nein, Jesus ist der gute Hirt. Der gute Hirt geht dem Schäflein in Liebe nach. Er schimpft es nicht zusammen. Okay, gut, Jesus, nicht schimpfen, wie der gute Hirt sein. Und dann dachte ich, gut, dann werde ich ihm die kalte Schulter zeigen. Ich zeige ihm, dass er mich tief verletzt hat, dass es nicht gut war, was er gemacht hat. Also die kalte Schulter kann ich ihm schon zeigen, so, er existiert nicht für mich. Da kam mir der Gedanke, nein, das will Jesus auch nicht. Okay, also Jesus, deinen Namen segne ich ihn, vergebe ihn, segne ihn, vergebe ihn. Und durch dieses Segnen und Vergeben, vielleicht noch das Danken, Jesus, ich danke dir für diesen Mitbruder, für diesen Ehemann, für diesen Ehepartner, diese Ehefrau, für dieses Kind, Schwiegerkind und so weiter. Durch das Segnen, Vergeben und Danken für diese andere Person ändert sich unsere Körperhaltung. Und wenn der andere spürt, von mir geht eine wohlwollende Körperhaltung aus, dann kann der andere sich auch öffnen und auf mich zukommen. Und Jesus hat mir dann das Geschenk, dass ich doch durch Segnen und Vergeben ihn annehmen konnte. Und er kam dann selber auf mich zu. Wir hatten ein gutes Gespräch und die Sache war erledigt. Die Körperhaltung. Vergessen wir nicht die Körperhaltung. 10% sagen wir durch unsere Worte. Wir gern sagen wir, ja, ich habe nichts Böses gesagt. Ich habe meinen Mund gehalten, ich habe geschwiegen. Es gibt auch kalte Kriege. Kennt jeder vielleicht aus der Ehe, ich kenne es aus unserer Familie, kalte Kriege, wo man einfach sich anschweigt, dem anderen so zeigt, dass man empört ist über das Verhalten des anderen. Kalter Krieg, warmer Krieg, heißer Krieg, alles ist Krieg. Wie gesagt, 90% oder weiß nicht genau, das wissen die Wissenschaftler besser, zeigen wir dem anderen durch unsere Körperhaltung. Wenn wir feindselig gestimmt sind, verärgert sind, unversöhnt sind, wir drücken das dem anderen gegenüber aus, auch wenn wir nichts sagen. Und dann wundern wir uns, dass der andere sich nicht bekehrt, dass der andere unseren Glauben ablehnt und der andere sagt, du, wenn du denkst, dass du heilig bist, obwohl du ständig in die Kirche läufst und betest, dann Entschuldigung, ich halte von deinem Glauben nichts. Wie gesagt, dann ist unser Götze immer noch unser Ich, nicht Jesus. Und Jesus lehrt uns die Liebe. segnen, vergeben, auch danken für den anderen, der sehr wohl auch gute Dinge in seinem Leben hat. Und wenn wir ständig dem anderen diese Liebe Gottes weitergeben, irgendwann überzeugen wir damit den anderen. Irgendwann öffnet sich der andere für diesen Gott, für diesen wahren Gott, für die Liebe Jesu. Und er bekehrt sich, so wie wir es bei der heiligen Monika so schön hören, wo ihr Mann Patricius auf einem Sterbebett gesagt hat, gell Monika, ich war ein schlechter Ehemann. Er ist oft zu anderen Frauen gegangen. Und die heilige Monika sagt ihm, ja, du warst ein schlechter Ehemann. Dann sagte Patricius, aber ich will nicht so sterben. Ich will den gleichen Gott glauben wie du. Bitte lass mich taufen. Und sie hat einen Priester geholt, den er auf dem Sterbebett noch getauft hat. Wie hat sie es geschafft? Durch die Liebe. Durch das Segnen und Vergeben. In diesem Fall leider erst auf dem Sterbebett beim heiligen Augustinus bereits nach 20 Jahren. Wie langsam bei uns dauert, je nachdem, wie stark wir die Liebe Gottes durch uns durchscheinen lassen und wie lange es dauert, bis beim anderen dann diese Mauern gefallen sind. Denken wir an die Körperhaltung. Mir ist auch in meiner Familie aufgefallen, eben als mein jüngster Bruder, der uns Kummer macht, wirklich sehr rabiat geworden ist. Wir alle dann dementsprechend reagiert haben, was er macht. Die Mama, sie nimmt ihn liebevoll in die Arme und auf einen Schlag fällt dieser ganze Hass von ihm ab und er wird ganz klein wie ein kleines Kind. Die Liebe, die Zuneigung, die Anerkennung, die wir alle so suchen, die wir alle brauchen, geben wir es weiter durch unsere Körperhaltung, nicht nur durch unsere Worte, durch unser Leben. Und noch das letzte Beispiel der Anbetung, der Heilung, auch ganz, ganz wichtig. Wir haben noch einen Götzen, der ganz groß ist. Den Stolz, Freude am Erfolg, Karriere machen und so weiter, wie es Papst Franziskus genannt hat, ganz großer Götze, der uns wirklich in diesen Aktivismus hineintreibt, dass wir keine Zeit mehr haben für die Anbetung, fürs Gebet, wir müssen ja leisten. Gerade auch wir Priester sind in ganz großer Gefahr, leisten, 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 aktiv sein, bis wir ausgepumpt sind, bis wir nicht mehr können. So war es auch in meinem Leben. 10 Jahre sind jetzt 10 Jahre her. Vor 10 Jahren habe ich einfach gemerkt, es geht nicht mehr. Was habe ich gemacht? Ständig war ich unterwegs, jeden Sonntag in einer anderen Pfarrei, wo ich gepredigt habe in ganz Polen. 2 Tage meistens unterwegs, 500 bis 600 Kilometer gefahren an diesen Tagen. Dann in der Woche, wenn ich kaum war ich zu Hause, durfte ich für den Oberen, für den Gründer am Computer sitzen, schreiben, 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 die ganzen Novenenbücher. Ich war voll aktiv, konnte eigentlich zufrieden sein, habe ja alles okay gemacht. Der Obere war zufrieden mit mir, außerdem hat es mir Vorteile eingebracht, dadurch, dass ich mich da voll eingebracht habe. Aber innerlich bin ich immer leerer geworden. Da habe ich gemerkt, das kann so nicht weitergehen. Dann habe ich mal also am Gebetsabend den Leuten gesagt, ihr müsst für die Priester beten. So viele Priester verlassen ihr Amt, weil niemand für sie betet. Ich vermute, dass dann die Menschen dort fest für mich gebetet haben, weil ging es dann ganz schnell, dass ich dann einen Priester getroffen habe, der mir gesagt hat, ja, dort sind Priesterexerzitien, dort musst du hingehen. Bin dann dort hingekommen und dort hat Gott mich ganz stark eben erwischt, kann man sagen. Und zwar in einer verborgenen Sünde, die wir normalerweise nicht sehen. Im Stolz. Dass es um den Stolz geht. Und es ist dann diese Seelenschau, die Gott uns nach und nach schenkt, wie viel Stolz in unserem Leben ist. Wie gesagt, dieses Karrieremachen, Freude am Erfolg, das war mein Götze, das war mein Gott. Diese Bindung dann an gewisse Personen, denen ich gefallen wollte, also nicht Jesus Christus, den Menschen wollte ich gefallen. Es hat Jesus mir dann gezeigt, so stark, dass ich nur noch heulen konnte. Heulen, heulen, heulen. Es waren Tage, ja Wochen, wo ich in tiefster Traurigkeit war, durch diese Seelenschau, wie viel Stolz in mir drinnen ist. Dann habe ich zum ersten Mal eben erfahren, was das bedeutet, Seelenschau. Sicher ist nur ein kleiner Teil den Jesus mir gezeigt hat, der Stolz, der in mir ist. Dann habe ich zum ersten Mal auch begriffen, was die Botschaft der Barmherzigkeit Gottes bedeutet. Weil wenn der Mensch wirklich den Zustand seiner Seele erkennen darf, das ist so schrecklich, so furchtbar, dass der Mensch Probleme hat, an die Barmherzigkeit Gottes zu glauben. Und so verstehe ich diesen Satz, dass wirklich die Menschen sich selbst verdammen. Wenn sie plötzlich in der Sterbestunde ihr ganzes Leben sehen, das so abläuft wie in einem Film, dann ihre ganzen Taten sehen, wo sie gedacht haben, das war alles gut, und dann merken, ja, das habe ich alles gar nicht für Gott getan. Das war alles für mich, zu meiner Ehre, zu meinem Ruhm, zu meinem Gewinn. Alles ging ja nur um mich. Und wenn ich was Gutes getan habe, sofort Lob und Anerkennung und was weiß ich, die Vorteile, die ich bekommen habe, es zerfällt alles in dieser Sterbestunde. Und dann kommt der Satan und sagt, ja, sowas wie du denkst, dass er jetzt in den Himmel kommt, ja, das kannst du aus dem Kopf schlagen. Für dich gibt's keinen Himmel. Und es ist die größte Versuchung des Satans in der Sterbestunde. Deswegen müssen wir so stark für die Sterbenden beten, dass sie nicht verzweifeln, wenn sie ihre ganzen Sünden sehen, sondern die Barmherzigkeit Gottes rufen. Herr, sei mir Sünder gnädig. Vielleicht, ich habe selber erlebt, was das bedeutet, wenn der Mensch wirklich sein Elend dann sieht. So dürfen auch wir beten, Herr, zeig mir das Elend. Zeig mir, wie viel Stolz in meinem Tun drinnen ist. Wie viel ich tue, nur um den Menschen zu gefallen, nur dass ich wichtig bin oder was weiß ich, zu meiner Ehre. Zeig mir meinen Stolz und dann immer wieder gegen diesen Stolz arbeiten. Immer wieder sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig, Jesus, vergib mir meinen Stolz hier und dort, vergib mir meinen Stolz. Ich habe gemerkt, es ist ein ganz starkes Gebet, wenn wir immer wieder Jesus bitten, Jesus, vergib mir meinen Stolz, dass ich mich jetzt schon wieder so wichtig genommen habe. Die sofort dann die Gnade Gottes bringt, kommt. Wenn ich mich selbst erniedrige, kommt die Gnade Gottes. So wie wir es im Evangelium haben vom Zöllner. Der Pharisäer, der sich selbst gerühmt hat, lieber Gott, ich danke dir, dass ich so gut bin, dass ich so viel bete, so viel faste und Almosen gebe, der ging nicht als Heiliger nach Hause. Der Zöllner, der viel gesündigt hat, der sich an die Brust schlug, nicht mal zu Jesus, zu Gott aufschauen wagte, der ging als Heiliger zurück, weil er sich erniedrigt hat vor Gott. Herr, sei mir Sünder gnädig. Und so ist es wichtig, sich immer wieder zu erniedrigen. Und wenn wir denken, wir haben keine Sünden mehr, Gott sei Dank, wenn die großen Sünden alle weg sind, dann bitten wir Jesus ruhig, dass uns nach und nach unseren Stolz zeigt, der wie das Salz in der Suppe bei uns da ist. Und wie es der heilige Pfarrer von Ars gesehen hat bei seiner Seelenschau, dass er wie ein Organismus ist, der durch und durch von Würmern zerfressen ist, von diesem Stolz zerfressen ist. Etwas Furchtbares. Aber es ist trotzdem wichtig, so wie die heilige Schwester Faustine, damit darf ich dann auch beenden, die auch ständig gebetet hat, Herr, zeig mir mein Elend, lass mich erkennen, wie ich vor dir bin, damit ich mich bereinigen kann. Wo sie dann gesehen hat, ihr Elend ist wie ein Abgrund, wenn man an diese Berge denkt, wie ein Abgrund des Elends. Und Jesus sagt dann die schönen Worte, siehe, ich nehme das Elend von dir weg und schenke dir, erfülle diesen Abgrund mit meiner Barmherzigkeit. Und so dürfen wir Jesus immer wieder dieses unser Elend hinhalten, egal welche Götzen es sind. Und Jesus um Heilung bitten. Jesus, heile mich. Reinige mich von allen Götzen. Heile mich von aller Lieblosigkeit, von allem Stolz, von allem, was mich noch hindert zu dir.